Willkommen bei Mit Milch und Zucker.
Wir sind gerade in Sommerpause und haben unsere Mikros an Dora, Blanke und ihr Team weitergegeben.
Auf der griechischen Insel Lesbos arbeiten sie das ganze Jahr lang im Rahmen der Flüchtlingshilfe Dora, Blanke.
Hier hört ihr ihre Geschichten.
Ein herzliches Hallo an die Zuhörerinnen von dem Podcast, den wir zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ich bin die Dora Blanke und arbeite seit 11 Jahren mit und für Geflüchtete. Und ich bin seit 4 Jahren auf der Insel Lesbos an den europäischen Außengrenzen. Und was wir hier tun, kann man auf unserer Homepage nachschauen, www.doraoblanke.at. Wir verteilen Lebensmittel, finanzieren Wohnungen und vieles mehr. Das Besondere ist jetzt in den nächsten Folgen, dass ich schöne Gespräche mit Menschen, die mit uns arbeiten oder hier gelandet sind auf ihrer Flucht, führen darf und wo ihr dann zuhören könnt und einen Einblick bekommt in das Leben auf der Insel Lesbos von Helferinnen und von Menschen auf der Flucht. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Heute freue ich mich ganz besonders, dass ich den lieben Feiert, meinen langjährigen Kollegen, der ja viele Jahre mit mir auf Lesbos war, begrüßen darf zum Gespräch. Herzlich willkommen und guten Morgen, lieber Feiert. Freue mich sehr, dass du da bist.
Danke auch und danke an Milch und Zucker für diesen Podcast. Sehr beeindruckend. Wir kennen uns seit fast 10 Jahren und arbeiten seit so vielen Jahren gemeinsam 2,5 Jahre auf Lesbos. Und jeder von uns gibt immer Interviews und Vorträge und macht Videokonferenzen zu so vielen Leuten. Wir haben noch nie gemeinsam einen Podcast gemacht. Also umso mehr freue ich mich
auf den Weg. Für die Zuhörerinnen darf ich kurz sagen, du bist ja im Herbst 2020 ganz spontan mit mir nach Lesbos gekommen, was mich sehr gefreut hat. Wolltest eigentlich einmal die Lage abchecken, hast aber dann gleich total angefangen zu arbeiten, warst gleich voll drinnen im Geschehen. Du hast ja auch von der Initiative Courage letztes Jahr den Paul-Weiss-Preis bekommen für deine aktivistischen, sehr beeindruckenden Tätigkeiten für Menschenrechte. Und darüber wollen wir ein bisschen reden. Ich wollte dich jetzt mal fragen, wie war denn das für dich, wie du nach Lesbos gekommen bist? Wie waren deine ersten Eindrücke? Wie hast du das empfunden? Vielleicht kannst du uns das einmal schildern.
Ja, das stimmt. Das war ja wirklich recht spontan. Da warst du schon ein paar Wochen auf Lesbos gewesen und warst dann kurz in Wien, wo wir uns getroffen haben. Und dann habe ich wirklich spontan entschieden, okay, ich komme da jetzt mal 2-3 Wochen mit. Vor allem zum Dokumentieren, also foto- und videotechnisch von der Lage dort. Und vielleicht kann ich ja irgendwie anders hilfreich sein, weil ich ja auch schon lange im NGO-Bereich und auch mit Geflüchteten arbeite. Und aus den 2 bis 3 Wochen sind dann 2,5 Jahre geworden. Weil ich auch schnell sehr, sehr klar war, dass zum einen da unendlich viel zu tun gibt, mehr als wir beide und viele andere leisten können. Und zum anderen, dass ich da auch vieles beitragen kann. Sehr viel eben dokumentiert dort, im und außerhalb vom Camp. Und wir beide haben ja gemeinsam wahnsinnig viele Unterstützungsleistungen für die Geflüchteten, auch im Camp und außerhalb vom Camp, gemacht. Lebensmittelverteilungen, Kleiderverteilungen und besonders vulnerable Menschen in Wohnungen unterbringen. Es war jeden Tag irgendwas und irgendwas Neues. Man hat so schnell immer umplanen müssen und helfen müssen. Und ja, das war gleich sehr, sehr aufnehmend und aufsaugend, die ganze Situation dort, weil man einfach wirklich nicht auskönnen hat. Wenn man das dort gesehen hat, wie Menschen dort leben und eigentlich hausen müssen, die eh schon so eine schwere Flucht hinter sich haben, da hast weder du zuschauen können, deswegen bist du runter und noch hab ich weg können. Nach 2, 3 Wochen und eben 2,5 Jahren sind es geworden und bei dir läuft es ja noch immer weiter. Man kann nicht wegschauen und nicht helfen, wenn man das dort sieht.
Ja, ja, worüber ich sehr dankbar bin, dass 2,5 Jahre geworden sind. Wie war denn dein Eindruck, so wie man dort an den Außengrenzen Menschen behandelt und was hast du gedacht, was man da politisch verändern müsste oder verbessern, oder hast zu dem Zeitpunkt, weil ja so viel Arbeit war, gar keine Zeit gehabt, darüber nachzudenken?
Also zum einen natürlich, dass man halt eben Menschen würdig unterbringt, dass sie ein Dach über dem Kopf haben, dass sie was zum Essen haben, dass sie Betreuung bekommen, dass sie medizinisch versorgt werden und so weiter. Das ist vollkommen klar. Und das sind auch die Dinge, die wir versucht haben, die wir auch gemacht haben. Die Not- und Katastrophenhilfe vor Ort den Menschen bei ihren Grundbedürfnissen zu helfen. Und gleichzeitig war das natürlich auch, was du, genauso wie ich, auch immer öffentlich gleich von Anfang an gesagt habe. Diese Dinge müssen passieren. Und diese politischen Forderungen haben wir auch immer öffentlich überall allen Menschen gesagt, in Interviews, genauso wie unseren Freunden und Bekannten, die dann auch immer mitgeholfen haben, Lebensmittel von Österreich geschickt haben oder Kleidung von Österreich geschickt haben, gesammelt haben. Da haben sich ja wahnsinnig viele Leute eingebracht. Also ja, wir waren alle in diesem Not- und Katastrophenmodus, schnell zu helfen. Und gleichzeitig haben wir natürlich das Politische nicht vernachlässigt. Weil wir wollen auch nicht, und wir glauben ja auch natürlich nicht, dass man eben nur durch diese Schnellhilfe wirklich an der Situation was verändert. Man kann sie ein bisschen lindern, aber wirklich auf dem Level, auf dem sie bräuchte. Und vor allem nachhaltig kann sie sich nur verändern, wenn sich politisch verändert. Und das sind viele Dinge, die wären echt batschen einfach, wenn man es machen wollen würde. Es liegt nur am politischen Willen. Man kann Leute in ungeheizten Zelten oder unterbringen oder in beheizten Containern. Man kann den Leuten eine Mahlzeit am Tag geben oder drei Mahlzeiten am Tag. Man kann die Kinder in Schulen geben, ihnen die Sprache beibringen oder man kann es einfach nicht tun. Man kann das ganze Camp auf ein ehemaliges Militärtrainingslager geben, wo es keinerlei Kanalisation oder sonst irgendwas gibt und alles steht bei jedem bisschen stärkeren Regen unter Wasser. Oder man macht es halt eben gescheit, wie man das auch in Europa überall sonst machen kann, wenn man es machen will. Das sind politische Entscheidungen und die was verändern und es ist sehr, sehr einfach wie in vielen anderen Bereichen. Es liegt am politischen Willen, dass es nicht passiert.
Ja, das sage ich auch immer, es liegt am politischen Willen und das ist ja das, was so traurig macht, wenn man sich oft anstellt, wie viele Frauen und Kinder dann auch dort sind und junge Menschen, die dort quasi gebrochen werden. Du feierst ein Video, wie du das beobachtet hast oder dokumentiert hast, diese rechtswidrigen Zurückführungen in die Türkei, Kidnapping, dass die Leute alles von allem beraubt werden, was sie mit sich tragen. Kannst du uns kurz schildern, wie es so weit gekommen ist, dass du das gemacht hast und was war die Motivation dahinter? Weil das war ja irre anstrengend und wahnsinnig gefährlich eigentlich auch, wenn man weiß, dass da so viele maskierte herumlaufen, Menschen, die alle Hemmungen eigentlich verloren haben. Kannst du uns das ein bisschen schildern, was da so deine Motivation war, das aufzuzeigen?
Ja, das haben wir beide relativ bald, nachdem wir auf Lesbos waren, noch gehört, dass dort die Menschen berichten, dass sie, wenn sie auf Lesbos ankommen, dass sie da gejagt werden von maskierten Menschen. Und manche Menschen haben auch gesagt, ich bin ja nicht das erste Mal auf Lesbos. Ich war ja schon da. Oder ich war schon mehrfach da. Ich bin jedes Mal gekidnappt worden und deportiert worden, einfach auf einer Rettungsinsel von der griechischen Küstenwache am Meer ausgesetzt worden. Und am Anfang kann man das irgendwie nicht so ganz wirklich glauben, weil, okay, wir sind dann Außengrenzen und das ist hart dort, das ist nicht Österreich, das ist nicht der österreichische Rechtsstaat. Aber Kidnapping und Deportationen, illegale und dergleichen, schwer zum Glauben, wenn man das vorher noch nie gehört hat. Jedenfalls bin ich dann immer wieder zu Ankünften gefahren und bin da auch sehr froh und dankbar, dass wir das dann und vor allem du das auch ermöglicht hast, dass ich das machen hätte können. Ich bin dann immer eben mit dem Auto hingefahren, habe Wasser, Lebensmittel dabei gehabt und habe die Leute dann eben gefunden, habe sie begleitet, dass sie halt wirklich an die offiziellen Stellen eben übergeben werden, dass sie Asyl beantragen können. Und bei diesen Ankünften habe ich da auch dann wirklich immer wieder diese Autos ohne Kennzeichen mit gedunkelten Scheiben gesehen. Und irgendwann habe ich auch die ersten Männer mit Sturmhauben gesehen, mit Kabelbinder am Gürtel. Und oft bin ich auch zu Ankunftsorten gekommen, wo nur mehr die Rucksäcke, wo nur mehr die Schuhe, die Windeln, Essen, Schlafsäcke von Leuten waren. Nach all diesen Eindrücken war mir vollkommen klar, das war keine Erfindung, das war keine Übertreibung von Geflüchteten. Genau das passiert auf europäischem Boden.
Wir haben es ja schon oft gehört vorher und MSF hat ja auch einen Bericht geschrieben, dass sie Menschen, die gefesselt mit Kabelbindern gefunden haben in den Jungles sozusagen, in der Wildnis. Du, aber wie war das für dich? Ich meine, wie kann man sowas ertragen? Ist auch eine Frage.
Ja, es ist natürlich wirklich nicht einfach. Also oft war es einfach so für uns beide, dass man in der Situation dann einfach funktioniert. Du hast das ja auch oft genug erlebt, da kommen wahnsinnig viele neue Leute oder Leute erzählen dir die ärgsten Schicksale, die passiert sind. Ich kann mich noch gut an einen Einfall erinnern, wo ein ganz kleines Mädchen, fast ein halbes Baby, noch auf einer Toilette im Camp vergewaltigt worden ist und wo dann du einfach auch funktioniert hast, nur so schnell wie möglich alle Hebel in Bewegung gesetzt hast, eine Wohnung gemietet hast, außerhalb vom Camp, damit diese Familie und das Kind nicht mehr dort leben muss, wo sie vielleicht ihrem Vergewaltiger über den Weg läuft. Und da funktioniert man dann oft einfach. Und dasselbe war oft genauso bei mir, halt, wenn ich an diesen Orten war. Wir haben auch oft miteinander dann telefoniert und geredet. Und das muss man natürlich so auf die Art und Weise verarbeiten. Aber es ist natürlich wahnsinnig hart. Also es hat doch ein paar Situationen gegeben, wo ich einmal einem Maskierten direkt gegenüber zum Glück im Auto gewesen bin und dann einfach Gas gegeben habe und weggefahren bin. Und einmal sind sie bei meinem Auto gestanden. Ich bin auf einem Hügel oder Berg ein, zwei Kilometer entfernt gesessen und habe lange beobachtet, was sie dort machen und bin halt einfach nicht zu meinem Auto zurückgekehrt über Stunden, bis sie endlich aufgegeben haben und weg waren. Also ja, da waren natürlich viele gefährliche Situationen, was einem oft im Nachhinein dann erst wirklich bewusst wird, wie gefährlich das wirklich war und wo man sich dahin gebracht hat. Zum Glück nicht damals, sonst hätte ich es vielleicht nicht gemacht, glaube ich aber trotzdem nicht, weil ich bin halt ein Mensch, der sich denkt, okay, er hat was gemacht, da muss er was machen, da kann er dann auch nicht aus. Ja, du bist auch einer davon, es gibt genügend andere Leute, sehr viele zum Glück, denn ohne Menschen wie euch, die halt eben in den Situationen dann doch nicht können oder wollen, wird sich oft eben gar nichts verändern. Aber ja, es waren viele arge Situationen, die ich da gesehen habe und natürlich auch immer wieder diese Enttäuschung oder Unfassbarkeit, so wenn man einfach zu spät gekommen ist, wenn man sich denkt, ey, wäre ich vielleicht irgendwie 10 Minuten früher aufgewacht, hätte die Nachricht früher gesehen oder so, dann wären die Menschen vielleicht noch nicht entführt gewesen und ich hätte nicht nur ihre restlichen Absichtlichkeiten gefunden. Das ist natürlich dann immer sehr, sehr traurig und enttäuschend.
Ich meine, das ist ja auch ein Grund, warum ich die unter anderem sehr ins Herz geschlossen habe, weil wenn es um Gerechtigkeit und für Menschen geht, bist du wahnsinnig konsequent. Wahnsinnig konsequent, also danke dir dafür. Ich möchte jetzt noch so fragen, hast du das Gefühl, dass sich politisch irgendwas bewegt hat? Ich meine, du hast zumindest erreicht mit dieser Veröffentlichung, dass es auf Lesbos von der Insel selber weg keine Pushbacks mehr gibt. Ja, also das ist ein kleiner Fortschritt, aber ein wichtiger. Aber hast du das Gefühl, dass sich sonst, weil du hast ja ganz vielen Menschen, politisch Verantwortlichen geschrieben, du erwartest Antworten, du gibst nicht auf, du schreibst immer wieder, welche Eindrücke hast du da, lieber Fred?
Ja, das stimmt, dass eben Menschen zur Zeit von den griechischen Inseln, wenn sie angekommen sind, nicht mehr von maskierten Menschen entführt und dann von der griechischen Küstenwache deportiert werden. Ja, das stimmt, das ist ein kleiner realpolitischer Erfolg. In der Praxis hat sich diese Verbrechen jetzt einfach komplett aufs Meer verlagert. Die griechische Küstenwache fängt nach wie vor Leute einfach ab, auch wenn sie schon weit in griechischen Hoheitsgewässern in der Europäischen Union sind. Holt die Leute auf ihr Boot, fährt wieder an die Seegrenze und schmeißt die Leute auf eine Rettungsinsel und überlässt sie ihrem Schicksal. Das kann sich jeder auch selbst auf zum Beispiel der Webseite von der türkischen Küstenwache ansehen, die das alles immer mit Fotos und Videos dokumentieren. Und das können sich auch alle europäischen Politikerinnen anschauen, denn jeder weiß, dass es passiert. Jeder, der will, der Interesse daran hat, kann sich das auch ansehen. Durch die Veröffentlichung in der New York Times und dem Video von mir hat sich ja natürlich ein bisschen Druck aufgebaut und das hat uns allen Aktivistinnen auch die Möglichkeit in die Hand geben, endlich zu sagen, das sind nicht Gerüchte, das sind nicht nur Erzählungen von Geflüchteten, sondern bitte schaut es euch selber an. Das hat natürlich gewissen politischen Druck gemacht, aber so wie es leider in unserer Politik gerade ist, passiert das alles wirklich auf einem Niveau, das überhaupt nicht angemessen ist zu der Sachlage. Die Europäische Union hat die griechische Regierung mit der Untersuchung dieser Verbrechen beauftragt. Das muss man sich doch mal vorstellen. Das ist ja so, wie wenn man einem Bankräuber sagt, bitte kannst du deine eigene Tat untersuchen. Natürlich passiert da überhaupt gar nichts. Die griechische National Transparency Agency, die von der griechischen Regierung damit beauftragt worden ist, die für notorische Unfähigkeit bekannt ist, untersucht es jetzt seit einem Jahr. Wir untersuchen seit einem Jahr, was jeder auf dem Video da sieht. Und wir werden das noch lange Zeit untersuchen, wenn die Europäische Union und auch andere Mitgliedsländer da keinen Druck machen. Insofern finde ich das auch wirklich enttäuschend, ist eine absolute Untertreibung. Deswegen sage ich es nicht, das ist einfach verwerflich, dass auch die österreichische Bundesregierung und vor allem natürlich von der ÖVP erwarte ich mir nichts anderes, aber die Grünen bei diesem Thema Menschenrechte in der Europäischen Union überhaupt keinerlei Druck gemacht haben. Weder aus der Justiz noch vom Vizekanzler, was natürlich auch in den europäischen Gremien wie im Europäischen Rat möglich ist. Für uns geht die Arbeit natürlich dann trotzdem einfach weiter. Wir haben ja alle gewusst, es wird nicht die Welt verändern, dieses Video. Es ist nicht das erste Video, das Verbrechen zeigt an den europäischen Außengrenzen. Aber jeder Beweis mehr erhöht den Druck, erhöht die Möglichkeit für uns darüber zu reden. Und irgendwann haben wir hoffentlich auch mal diesen Tipping Point erreicht, wo dann das politische System, nicht weil sie es wollen, sondern weil sie nicht mehr anders können, sagen müssen, okay, jetzt muss sich die Praxis ändern, weil das geht so auch nicht mehr weiter. Auf diesen Punkt arbeiten wir da alle hin. Und natürlich am Ende muss sich immer, wie ich vorher schon gesagt habe, politisch lösen, denn sonst sind es immer nur Einzelmaßnahmen, die sich verändern.
Ja, ich meine, das ist ja etwas, was wir immer wieder sagen. Wir helfen, solange wir können, gerne den entwürdigten Menschen auf der Flucht auf Lesbos. Aber eigentlich ist es ja unser Ziel, dass die Situation verändert wird. Und wie du eingangs schon gesagt hast, es fehlt am politischen Willen. Man könnte die Menschen registrieren, ordentlich unterbringen, Bildung in der Zeit, wo sie warten, rasche, faire, schnelle Asylverfahren. Also, aber es geht halt alles auf die Abschreckungspolitik hin, wie wir wissen, die eigentlich nichts nützt, muss man ehrlich sagen, ja. Ich bin sehr froh, dass du immer noch mit uns arbeitest. Du kannst es leider nicht mehr nach Griechenland, weil wie wir wissen, die Griechinnen oder die griechische Politik verfolgt auch Menschen, die sowas aufzeigen. Wir haben da genug Beispiele von Bekannten, die jetzt vor Gericht stehen. Aber ich bin sehr froh, dass du in Österreich noch mit mir zusammenarbeitest. Danke. Und darum kennst du auch die Situation auf Lesbos noch gut. Und jetzt möchte ich dich fragen, also, wie siehst du das mit Rechtsprojekt, das wir finanzieren, irrsinnig wichtig, die Lebensmittelverteilungen und so. Kannst du da irgendwie den Menschen, die uns jetzt zuhören, noch kurz auch die Lage schildern, dass du glaubst, dass es leider, obwohl wir ja so lange dort sind und viele andere Menschen noch viel länger und wir ja Änderung wünschen, aber ist es notwendig weiterhin oder wie siehst du das?
Ja, absolut. Wie du auch gesagt hast, beziehungsweise ich weiß sicher deine Meinung. Es ist ja wirklich eine Farce, dass eine österreichische NGO in einem anderen EU-Land aktiv sein muss, weil die Menschen dort nicht untergebracht werden. Dass wir Spendengelder brauchen, private Spenden von Sammlungen, von anderen Vereinen, damit das passiert, was eigentlich eine staatliche Aufgabe ist. Von uns, von Griechenland, von der Europäischen Union, dass wir das ein Rechtsprojekt, eines der größten auf Lesbos aus Österreich finanzieren, weil anders die Menschen in Griechenland, einem EU-Land, nicht zu ihrem Recht kommen. Das ist doch alles ein Wahnsinn. Das muss ich mal vorstellen. Und natürlich, also eben am liebsten, wir wären gar nicht dort, weil wir wissen würden, dass die Menschen dort gut versorgt sind und zu ihrem Recht kommen, haben wir doch gar nichts verloren in Griechenland. Aber es geht leider nicht anders. Und nachdem es nicht anders geht, geht es auch leider bei den Spenden nicht anders. Ohne dann Geld können wir die Lebensmittel nicht kaufen, können wir die Benzinrechnungen nicht bezahlen, können wir die Mieten für die vulnerabelsten Familien nicht bezahlen, können das Rechtsprojekt nicht finanzieren, können nicht die Zahnarztbesuche für Menschen, die teilweise Schmerzen haben bis zum Gehtnichtmehr, wenn sie nicht von uns Hilfe bekommen. Wir können das alles nicht finanzieren und deswegen sind die Spenden einfach so, so wichtig, solange wir eben dort sind und solange sich an der Gesamtsituation nichts ändert. Denn ultimativ ist unser aller Ziel natürlich, dass die Menschen auch dort überhaupt gar nicht sein müssen. Denn dass Menschen in ihrer Heimat in Sicherheit, in Frieden leben können, bei ihren Freunden, bei ihrer Familie, wo ihre Sprache gesprochen wird, wo ihr Essen gegessen wird, wo man daheim ist. Das wissen wir beide, so wie alle anderen. Jeder lebt gerne dort, wo man so, wie man sagt, die Heimat ist. Und wenn die Menschen nicht von Krieg vertrieben werden, in Ländern, die mit unseren Waffen überschwemmt werden und von unseren Konzernen ausgebeutet werden oder Fischereigründe von europäischen Konzernen weggefischt werden, die lokalen Menschen nichts mehr zum Leben haben. Wenn das alles nicht passieren würde, würde es dieses Geflüchtetenproblem unter Anführungszeichen gar nicht geben. Dann gibt es ein paar Menschen, die gerne in einem anderen Land leben und das ist ja schön für unsere Welt, aber niemand soll aus seiner Heimat vertrieben werden.
Ja, wir reden immer wieder und sehr oft darüber, weil wir ja sehr engen Kontakt, du auch, bis heute zu Geflüchteten haben. Das hören wir immer wieder, dass die Leute eh am liebsten zu Hause bleiben würden und dass es einfach nicht möglich war aus vielen verschiedenen Umständen. Du lieber Feiert, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir Zeit genommen hast, weil du hast eh wahnsinnig viel zu tun. Und ich freue mich auch immer wieder, ich freue mich sehr, dass du immer noch mit mir arbeitest, dass ich so viele gute Gespräche mit dir führen kann, weil das ist auch sehr wichtig, dass man ein Korrektiv hat von Menschen, die man schätzt, wo man sich austauschen kann. Und ich wünsche dir von Herzen alles Liebe, freue mich auf unser persönliches Wiedersehen. Und magst du noch irgendwas sagen am Ende den Zuhörerinnen? Hast du
Ja,
noch einen Punkt?
freue mich auch sehr über das Gespräch. 20 Minuten ist ehrlich gesagt viel zu kurz. Das sollten wir echt mal wiederholen. Und an alle Zuhörerinnen und alle, die auch nicht zuhören, wirklich danke, was ihr da 2,5, nein, länger sind schon 3,5 Jahre auf Lesbos durch eure Spenden möglich gemacht habt. Wir sind rein spendenfinanziert und ohne euch wäre das alles nicht gegangen und ohne euch hätten wir das alles nicht tun können und so vielen Menschen helfen können. Und dank eurer starken Unterstützung können wir das noch immer tun und sind auch sehr, sehr sicher, dass wir das weiter tun können, weil wir so viel Hilfe von so vielen Menschen aus der Zivilgesellschaft bekommen. Also danke, sage ich jetzt mal von uns beiden, aber die Dora bedankt sich ja oft genug bei euch, aber jetzt mal auch wieder danke von mir dafür.
Danke, Fahad. Ich danke dir auch herzlich. Danke für das schöne Gespräch und ich wünsche dir einen wunderbaren Sonntag.
Danke auch und ebenso zurück und an alle Zuhörerinnen.
Ja, also ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich möchte euch bitten, uns finanziell zu unterstützen. Alles, was wir hier machen, geht seit 4 Jahren nur dank der Zivilgesellschaft. Lesbos sollte nicht vergessen werden, obwohl es sehr viele Krisensituationen gibt. Aber wir arbeiten hier sehr konsequent, sehr seriös und mit ganz viel Herz. Also bitte auf die Seite www.doroblanke.at unter Spenden gehen und dort findet ihr die Spendenlinks auf unser Konto oder über PayPal. Herzlichen Dank. Wir brauchen euch, die Geflüchteten brauchen uns. Und ich denke, wir können gemeinsam sehr vieles zum Guten bewegen.